den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Hamburg war in seiner Geschichte bekanntlich nie eine Residenzstadt und so ist auch der stolze Bestand seiner Kunsthalle bis heute voll und ganz Ergebnis bürgerschaftlichen Engagements. Als wichtigste Phase des Sammlungsaufbaus gilt gemeinhin die Direktorenzeit Alfred Lichtwarks zwischen 1886 und 1914. Aber auch unter seinem Nachfolger Gustav Pauli blieb man in Hamburg am Puls der Zeit und sammelte trotz widriger ökonomischer Verhältnisse nicht nur weiter fleißig französische und deutsche Impressionisten, sondern öffnete sich früh auch für die neuesten Wellen der ästhetischen Moderne wie den noch sehr umkämpften Expressionismus. Stolz kann der hamburgische Korrespondent am 14. Oktober 1924 gleich eine ganze Reihe namhafter Neuanschaffungen für die Kunsthalle vermelden. Das Gemälde Paul Cézannes von der Seine am Quai de Bercy etwa ist dort noch heute zu besichtigen. Andere Erwerbungen wie etwa Oskar Kokoschkas berühmte Windsbraut gingen der Hansestadt hingegen während der Nazi-Herrschaft verloren. Wobei man Karl Hofers Freundin, von denen auch die Rede ist, 1947 glücklicherweise wieder zu erwerben vermochte. Am Glockengießerwall umgesehen hat sich für uns Frank Riede.
Neue Erwerbungen unserer Kunsthalle von Otto Larsen. Es liegt kaum einige Menschenalter zurück, dass man Bildersammlungen dem breiteren Publikum zugänglich zu machen versuchte. Pietät und Wünsche der Gelehrten mögen damals noch die Sichtbarmachung der Kunstschätze verursacht haben. Das Volk hatte vorerst noch keinen inneren Anteil. In den kleineren Provinzstädten ist es noch heute so. Der Fremde findet einzelne wertvolle handwerkliche Arbeiten und Gemälde, von denen die Einwohner der Stadt keine Ahnung oder für deren Vorhandensein sie kein Interesse haben. In den größeren und den Hauptstädten tritt seit etwa 25 Jahren an die Stelle der geschichtlichen und statistischen Aufstellung der vorhandenen Kunstschätze das ideelle Bestreben, das Museum den breitesten Massen als Bildungsstätte nutzbar zu machen. Wenn Goethe schon sagte, sorgt für ein Heimatmuseum, hoffte er, dass es auf diese Weise gelingen werde, ein freitätiges, uneingeschränktes Kunstleben aus einer niemals ganz ausgestorbenen Vorzeit sich entwickeln zu sehen. Als 1791 das Louvre-Museum in Paris eröffnet wurde, Zitat, das aller Welt offen stehen sollte und wo jeder nach Lust zu arbeiten berechtigt sein sollte, Zitat Ende, war man in Deutschland noch in den Anfängen. Etwa 80 Jahre später begann die Arbeit in Berlin, München, Dresden, die Museen als Volksbildungsstätte einem größeren Kreis zugänglich zu machen. Die Sixtinische Madonna und ihre isolierte Ausstellung, der Marais, der Böcklin und der Liebermannsaal sind Inseln der Besinnlichkeit und der Zwiesprache in dem oft übergroßen Meer von Bildern. In der Hamburger Kunsthalle ist seit dem Amtsantritt Lichtwarks 1886 nichts unversucht geblieben, das Museum der großen Masse zu erschließen und näher zu bringen. Nach Eröffnung des Neubaus ist es möglich geworden, bedeutende Werke, die vorher im Magazin lagern mussten, zugänglich zu machen. Die Anordnung der Kabinette, deren Plan man nach Lichtwag ausarbeiten konnte, lässt eine ruhigere, abgeschlossene Betrachtung der einzelnen Bilder zu. Die kleinen Führer sind, um eine weite Verbreitung zu sichern, allgemein verständlich gehalten, mit zahlreichen Bildern versehen und sehr billig. Sie helfen außer den Führungen, die auch das Kupferstichkabinett einschließen, und den Vorträgen, die Musik, Literatur und Kunstgeschichte als Parallelen berücksichtigen, dem Museum das Prädikat Volksbildungsstätte zu sichern. Dennoch musste früher für Kunstfreunde, Künstler und Historiker der Rundgang sehr bald ein bekannter, wenn nicht sogar unfruchtbarer werden. Es gab Leute, die den Platz jedes Bildes kannten, die das Museum nicht mehr für Studien benutzen konnten, da ja nichts Neues hinzukam. Wir müssen Professor Pauli sehr dankbar dafür sein, dass wir jetzt so häufig Gelegenheit haben, neue Bilder, die dem Magazin entnommen wurden, oder bekanntere Werke in neuer Umgebung zu sehen, dass der Studierende immer neue Anregung, der kunstfreudige Laie sich auf Vergleiche mit Bildern derselben Nachbarschaft beschränken muss, da diese sehr oft wechselt. Hinzu kommt, dass auch durch Stiftungen, Sammlung Troplowitz, Amsinek, Leihgaben und nicht zuletzt durch Neuerwerbungen der Blick verändert wird und zu immer neuen Offenbarungen führt. Unter den letzten Neuerwerbungen steht an erster Stelle die Nana von Manet. Die zustimmenden Briefe, die Direktor Pauli von Professor Liebermann, Sleevogt, Kassierer und anderen mehr bekam, enthielten ausnahmslos Glückwünsche zum Erwerb des Hauptwerks der französischen Impressionisten. Sensibilität, graziöser Farbvortrag und Objektivität vor dem Modell, neben der Impression, sind die Vorzüge des Werkes, um das uns auch außereuropäische Galerien beneiden. Über die unerquickliche Polemik des Ankaufs ist inzwischen hohes Gras gewachsen, das auch den Kaufpreis 155.000 mit zugedeckt hat. Einer der Hauptvertreter der Impressionisten, dessen Einfluss bis auf unsere Generation zu spüren ist, fehlte der Galerie noch, Cézanne. Das Bild der Seine konnte aus der Behrens-Sammlung erworben werden. Es war bislang als Leihgabe den Kunstfreunden bekannt geworden. Nölken, Ahlers, Hestermann, Fritz, Friedrichs und Rosam hatten in Paris Gelegenheit genug, die kühle, farblich verhaltene Epidermis ihrer Bilder nach Kenntnis von Bildern Cézannes, Matisse, Renoirs usw. so aufzuhellen. Während bei Nölken die Farben und Kompositionen mehr zu Matisse neigen, ist bei Fritz Friedrichs der Einfluss Cézannes deutlich zu spüren. Aus derselben Sammlung stammt das Werk Lovis Corinths, Mädchen sich den Strumpf anziehend. Der ganze Meister ist in diesem Werk, die Kunsthalle besitzt noch 5 weitere, zu finden. Sein Temperament, sein für einen Norddeutschen ungewöhnlich farblicher Vortrag und das Reizvolle der Komposition. Die beiden Figurenbilder Karl Hofers geben bei näherem Eingehen auf das Gewollte, das durchaus Unpathetische der Komposition und des Vorwurfs zugleich den erkämpften seelischen Gehalt wieder. Die Landschaft von Haeckel und eine Harzlandschaft von Schmidt-Rottluff zeigen sehr deutlich die Gegensätze der Zeitgenossen, die einst in Dresden die Brücke vereinte. Haeckel, der Lyrische, die Natur nur wenig umbiegend, Schmidt-Rottluff, der dramatisch steigernde, die Naturformen nur bedingt zur Komposition benutzend. Seine Harzlandschaft strebt gegenüber den romantischen Landschaftern zu monumentaler Gestaltung. Kokoschkas Winzbraut ist bezeichnend für den Mystiker, den Phantasten. In den Armen der Winzbraut treibt er auf einer riesigen Welle dem Unbekannten zu. Der soeben erschienene neue Führer von Professor G. Pauli, die neueren Meister, bietet Gelegenheit, sich mit dem angeschnittenen Thema näher zu befassen.
Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Katalog Nummer 22, die Ausgabe des Hamburger Anzeigers von 15.10. geht an das Bieterkonsortium aus Akademie der Wissenschaften in Hamburg, der Zeitstiftung Bucerius, Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, Universitäts- und Staatsbibliothek Karl von Ossietzky und der Habak-Lloyd-Stiftung. Also gibt es morgen eine neue Folge aus dieser Zeitung. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Thank you.